zurückgeführt. Der Zusammenhang, manch einer wird vielleicht bei 1. Samuel 6, 1 bis 7 schon irgendwas rattern. Aber zunächst mal, kennt ihr Situationen, wo man den Eindruck hat, die Situation ist verfahren? Hier geht eigentlich nichts mehr. Da ist so viel schiefgelaufen und man fragt sich, hat Gott das zugelassen, hat Gott es herbeigeführt? Was ist hier eigentlich genau gewesen? Was ist hier eigentlich passiert? Und wie soll man da jetzt wieder rauskommen? Wie soll sich diese Situation wieder zum Guten kehren? Und so etwas Ähnliches war den Israeliten passiert. Zum Teil waren sie auch noch selber schuld, muss man mal ganz einfach so sagen. Die hatten ja Dauerzoff mit den Philistern. Das ging ja immer hin und her. Eigentlich wirklich richtig beendet hat es David. Ja, danach war Ruhe. Bis dahin war das eigentlich ein Dauerzwist. Und 1. Samuel 6, das ist also die Zeit, in der Samuel anfängt, in seinen Dienst reinzuwachsen. Das Vorspann, da war Eli, hoher Priester. Und man hatte wieder mal Kampfkrach gehabt mit den Philistern. Es war schiefgegangen, darüber haben wir hier auch schon gesprochen. Sie haben den Kampf verloren, den ersten. Dann haben sie geglaubt, sie können das irgendwie drehen, dass sie die Bundeslade, das Zeichen der Gegenwart Gottes, in ihr Lager holen. Und dann muss Gott doch. Darüber habe ich auch eine Predigt gehalten, das ist schiefgegangen, denn Gott lässt sich von uns nicht zwingen. Gott hat zugelassen, dass sie erst richtig einen auf die Nase gekriegt haben und die Bundeslade war weg. Dann ist es passiert, dass es den Philistern immer da, wo die Bundeslade gerade war, schlecht ging, aber richtig. Also erstmal ihr Götze, ihr Gott, der hat sich vor der Bundeslade regelmäßig niedergelegt. Ja, also die stellen die Bundeslade da rein in den Tempel, eigentlich als Zeichen, wir haben den Gott Israels besiegt. Am nächsten Morgen liegt ihr Gott auf dem Gesicht vor der Bundeslade. Ja, hat sich praktisch vor ihr niedergeworfen. Sie stellen ihn wieder auf. Ja, also wenn ein Gott sich nicht selber helfen kann, dann muss man ihm eben helfen und muss ihn wieder aufrichten. Am nächsten Morgen liegt er wieder vor der Bundeslade, aber diesmal ist der Kopf abgeschlagen und er liegt auf der Schwelle. Außerdem werden immer da, wo die Bundeslade gerade ist, die Leute krank. Und sie schaffen sie in die nächste Stadt. Wir wollen die nicht mehr haben, nehmt ihr die. Dann werden sie in der Stadt krank. Und dann schaffen sie sie wieder weiter. Und so wandert die also durch alle großen Städte der Philister. Und immer da, wo sie gerade ist, sind Plagen, Krankheit. Und da setzt unser heutiger Text ein. So war die Lade des Herrn 7 Monate im Lande der Philister. Und die Philister riefen ihre Priester und Wahrsager und sprachen, was sollen wir mit der Lade des Herrn machen? Lasst uns wissen, wie wir sie an ihren Ort senden sollen. Sie sprachen, wollt ihr die Lade des Gottes Israels zurücksenden, so sendet sie nicht ohne eine Gabe, sondern gebt ihm ein Sühneopfer. So werdet ihr gesund werden und es wird euch kund werden, warum seine Hand nicht von euch ablässt. Sie aber sprachen, was sind die Sühneopfer, die wir ihm geben sollen? Sie antworteten, 5 goldene Beulen und 5 goldene Mäuse nach der Zahl der Fürsten der Philister. Denn es ist ein und dieselbe Plage gewesen über euch alle und über eure Fürsten. So macht nun Abbilder eurer Beulen und eurer Mäuse, die euer Land zugrunde gerichtet haben, dass ihr dem Gott Israels die Ehre gebt. Sagen die heidnischen Priester und Wahrsager, ist ja interessant, sodass ihr dem Gott Israels die Ehre gebt. Vielleicht wird seine Hand leichter werden über euch und über eurem Gott und über euer Land. Warum verstockt ihr euer Herz wie die Ägypter und der Pharao, ihr Herz verstockten? Ist nicht so, als der Herr seine Macht an ihnen bewies, ließen sie sie ziehen, dass sie gehen konnten. So macht nun einen neuen Wagen, und nehmt 2 säugende Kühe, auf die noch kein Joch gekommen ist, spannt sie an den Wagen und lasst ihre Kälber daheim bleiben. Aber die Lade des Herrn nehmt und stellt sie auf den Wagen und die Dinge aus Gold, die ihr ihm zur Sühnegabe gebt, tut in ein Kästlein daneben. So sendet sie hin und lasst sie gehen. Und seht zu, geht sie den Weg hinauf in ihr Land, auf Bet-Schemesh zu, so hat er uns dies große Übel angetan. Wenn nicht, so wissen wir, dass nicht seine Hand uns getroffen hat, sondern es ist uns zufällig widerfahren. Die Leute taten so und nahmen zwei säugende Kühe und spannten sie an einen Wagen und behielten ihre Kälber daheim und stellten die Lade des Herrn auf den Wagen. Dazu das Kästlein mit den goldenen Mäusen und mit den Abbildern ihrer Beulen. Und die Kühe gingen geradewegs auf Bet-Schemesh zu, auf ein und derselben Straße, und brüllten immerfort und wichen weder zur rechten noch zur linken. Und die Fürsten der Philister gingen ihnen nach bis an die Grenze von Bet-Schemesh. Die Leute von Bet-Schemesh aber schnitten eben den Weizen im Talgrund. Und als sie ihre Augen aufhoben, sahen sie die Lade und freuten sich, sie zu sehen. Der Wagen aber kam auf dem Acker Joshuas von Bet-Schemesh und stand dort still. Und dort lag ein großer Stein. Da spalteten sie das Holz des Wagens und opferten die Kühe dem Herrn zum Brandopfer. Die Leviten aber hoben die Lade des Herrn herab und das Kästlein, das daneben stand, darin die Dinge aus Gold waren, und stellten sie auf den großen Stein. Die Leute von Bet-Schemesh opferten dem Herrn am selben Tag Brandopfer und Schlachtopfer. Da aber die fünf Fürsten der Philister das gesehen hatten, kehrten sie am selben Tag nach Ekron zurück. Dies sind die goldenen Beulen, die die Philister dem Herrn als Sühneopfer erstatteten. Für Aschdod eine, für Gaza eine, für Aschkelon eine, für Gad eine und für Ekron eine. Und die goldenen Mäuse nach der Zahl aller Städte der Philister unter den fünf Fürsten, der festen Städte und der Dörfer. Und Zeuge ist der große Stein, auf den sie die Lade des Herrn gestellt hatten. Er liegt bis auf diesen Tag auf dem Acker Joshuas von Bet-Schemesh. Die Lade des Herrn ist heilig. Also ich habe das Herr ja hier groß, also hier steht es auch so. Diese Großschreibung bedeutet, hier steht eigentlich der Name Gottes, Yahweh. Früher hat man gedacht Jehova. Das heißt ja, er ist. Also Gott stellt sich ja Mose vor, ich bin der Ich Bin. Und wenn ich das jetzt über ihn sage, dann sage ich ja nicht Ich Bin, dann rede ich ja von mir, sondern ich sage, er ist. Also Ich Bin ist Echwe, er ist Jahwe. Ja, also dieses Wort, dieser Name. Aber den sprechen die Juden ja nicht aus. Sie sagen an der Stelle Adonai und das heißt Herr. Und Luther hat diese Angewohnheit übernommen und übersetzt also im Grunde Adonai, übersetzt Herr, da wo eigentlich Yahweh steht, er ist. Also der Name, mit dem Gott selber sich vorstellt. Und was für mich jetzt hier spannend ist, ist, ich habe das eben schon mal kurz erwähnt, sie fragen ihre Priester und Wahrsager, das waren die Priester von Dagon, vielleicht von Baal, von anderen, das waren heidnische Priester. Das waren keine Männer Gottes, im Gegenteil. Und doch haben diese Leute einen Begriff von der Heiligkeit Gottes. Das ist für mich spannend, weil es etwas ist, was es erstens im Alten Testament uns immer wieder begegnet. Das kommt immer mal wieder vor. Interessant ist also eine kritische, also eine Sache, wo man wirklich auch mal extra drüber nachdenken könnte, Nebukadnezar und auch dann später Darius im Buch Daniel, die sagen immer, dein Gott, der hat dies und das getan. Warum sagt er nicht einfach, ich möchte auch zu diesem Gott gehören und sagt dann, unser Gott. Ja, aber es kommt immer wieder vor im Alten Testament, dass ausgerechnet die Heiden mehr begreifen von der Heiligkeit Gottes als das Volk Israel selber. Ein Bekannter, der sagte mal, der hat also viel mitgemacht, so im interreligiösen Dialog, auch mit Muslimen. Und er sagt, er hatte mit einer muslimischen Theologin zu tun. Mit der hat er zwei Dinge erlebt. Das eine war, dass sie gesagt hat, die größte Schwierigkeit, die sie hat im Dialog mit den christlichen Theologen ist, dass die Christen nicht mehr an die Auferstehung glauben, sagt eine muslimische Theologin. Und eine andere Begebenheit hat ein Pfarrer diese Veranstaltung eröffnet und fragt so die Muslime, was hättet ihr gemacht, wenn ich diese Veranstaltung eröffnet hätte im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes? Amen. Sagt dieselbe Theologin. Also früher wäre ich dann rausgegangen. Inzwischen sehe ich das ein bisschen anders. Eigentlich erwarte ich das von Ihnen. Sie glauben doch dran, oder? Manchmal sind es ausgerechnet die Außenstehenden. Und ich selber habe was erlebt. Nach dem Ende meiner letzten Stelle hatte ich einen ziemlichen Hänger und habe dann auch Gespräche bei einer Psychologin gehabt. Und da sagt die Frau doch irgendwann, eine nichtgläubige Frau, richtig DDR-Kind, sagt die irgendwann zu mir, versuchen Sie es doch mal mit Gott vertrauen. Heieiei, peinlich, oder? Da müssen uns die Heiden manchmal darauf hinweisen, was eigentlich zentral ist, was eigentlich wesentlich ist, oder? Und das haben wir hier schon. Es sind die heidnischen Priester. Die Israeliten, die haben geglaubt, sie können Gott missbrauchen. Die haben geglaubt, sie können ihn in die Tasche stecken und wenn sie die Bundeslade dahin schleppen, dann muss dieser Gott parieren. Er hat nicht pariert, hat nicht mitgemacht. Und die Heiden, die wissen, dass dieser Gott heilig ist und dass man den nicht in die Tasche stecken kann. Ist doch interessant, oder? Wo stehen wir? Haben wir noch eine Vorstellung von der Heiligkeit Gottes, von der Heiligkeit des Wortes Gottes? Es ist für mich immer eine Spannung, ja? Also wenn ich die Muslime sehe, also zum Beispiel hat einer erzählt, wenn es um Evangelisation von Muslimen geht. Wenn ich also da hingehe, habe meine Bibel in der Tasche und ich stelle die Tasche auf den Boden. Habe ich eigentlich schon verloren. Warum? Die Bibel darf nicht auf den Boden. Ja, naja, das Wort Gottes darf nicht auf den Boden. Wenn ich meine Bibel also so verachte, dass ich sie einfach auf den Boden stelle, dann kann ja nicht viel dahinter sein. Haben wir eine Vorstellung von der Heiligkeit Gottes? Ich will die Dinge nicht unbedingt übernehmen, weil das sind mir Dinge, die zu sehr äußerlich sind. Aber sie machen etwas deutlich. Diese Leute haben eine Vorstellung von Heiligkeit. Okay, sie machen sie an Äußerlichkeiten fest, das ist das Problem. Aber manchmal müssen wir tatsächlich von diesen Menschen etwas lernen. Ja, dann ist die Frage, wir müssen dann für uns Formen finden, wie wir das ausdrücken, welche Formen für uns dann angemessen sind. Ja, also zum Beispiel die eigentliche Tora-Rolle in der Synagoge wird ja nicht berührt. Ja, die ist also erstmal verpackt, dann wird sie also aufgerollt, nur an den Griffen. Ja, und dann hat man extra so einen Zeigefinger, den habt ihr vielleicht schon mal gesehen, mit dem man dann, also wo wir vielleicht mit dem Finger mitgehen würden, da hat man dann extra so einen Zeigefinger, mit dem man dann zeigt und damit man beim Lesen die Stelle, andersrum, von rechts nach links, ja, wo man gerade ist, aber man darf auf gar keinen Fall die Schriftrolle berühren. Es sind einfach mal so Symbole, die Symbole können wir nicht übernehmen, bin ich nicht dafür. Aber den Gedanken dahinter, dieses Bewusstsein, dass das Wort Gottes heilig ist, wäre doch mal was, wenn wir da ein bisschen mehr von lernen. Das zweite ist eine Sühnegabe. Diesen heidnischen Leuten ist bewusst, wir haben gegen diesen Gott gesündigt, wir haben gegen ihn Krieg geführt, wir haben sein heiliges Symbol geklaut. Wenn wir das jetzt zurückgeben, dann ist ein Sühneopfer notwendig. Das ist denen völlig klar. Ist auch so etwas. Ist uns das eigentlich noch klar, dass für unsere Schuld, für unseren Ungehorsam Gott gegenüber, den wir vor unserer Bekehrung begangen haben und auch das, was wir als Christen so getan haben. Also vielleicht sind ja hier einige, die seit sie zu Jesus gehören, nichts mehr falsch gemacht haben. Ich gehöre nicht zu dieser Sorte. Ja? Also ich gehöre eher zu denen, die immer wieder auch reintappen. Aber ist uns eigentlich bewusst, dass dafür ein Sühneopfer notwendig ist? Warum bringen wir keine Sühneopfer mehr? Genau, weil Jesus das ein für alle Mal für uns getan hat, müssen wir das nicht mehr tun. Aber nicht nach dem Motto, wir haben erkannt, das ist alles nicht nötig und so weiter und wir schieben das einfach mal weg, sondern Jesus hat dafür bezahlt. Und er hat nicht ein bisschen Gold. Gut, wir wissen ja nicht, wie groß die Dinge sind, die sie hier reingetan haben, aber wenn hier immer von einem Kästchen die Rede ist, war es wohl nicht so sehr viel. Ja, es war nicht nur ein bisschen Gold, nicht ein bisschen Geld. Er hat sein Leben gegeben, damit wir leben dürfen, damit unsere Schuld vergeben ist und vergeben wird. Und dadurch, dass wir es nicht mehr selber tun müssen, haben wir das oft nicht mehr so auf dem Schirm. Manchmal denke ich, es hätte tatsächlich wieder Vorteile. Wir müssten das erste von jedem Neugeboren, von jedem, jede Kuh, das erste Kälbchen, von jedem Schaf, das erste Lämmchen und so weiter wieder in den Tempel bringen. Gut, da hätten wir, die wir keine Landwirtschaft mehr haben, entweder gute oder schlechte Karten, kann man nehmen, wie man will. Aber ja, wenn wir das so bringen müssten, dann wäre uns das ganz anders bewusst. Aber wir müssen eben nicht mehr. Also müssen wir es uns bewusst machen, dass auch für unsere Fehler, für unsere Vergehen Sühneopfer nötig sind. Warum verstockt ihr euer Herz? Ja, also im Neuen Testament, also im Wort Gottes erwarte ich, von Gott erwarte ich, dass er uns das mal unter die Nase reibt, ja? Warum verstockst du dein Herz? Warum bist du stur? Warum bist du ungehorsam? Warum änderst du nicht dein Leben? Erwarten wir das von heidnischen Priestern? Eigentlich nicht, oder? Also das ist für mich der rote Faden in diesem Text, dass all diese Anweisungen von Heiden kommen, die offensichtlich an dieser Stelle was kapiert haben, was wir oft, wo wir oft auf der Leitung stehen und wo wir oft auf dem Schlauch stehen und es einfach nicht kapieren. Und deswegen hat mich dieser Text so nachdenklich gemacht. Ich meine, rein die äußerliche Handlung, da kommen wir gleich auch nochmal drauf, aber die finde ich gar nicht mal das Dramatischste hier. Auch wieder, ein neuer Wagen steht ja auch wieder für diese Heiligkeit. Nicht die älteste Klapperkiste, die wir sowieso nicht mehr gebrauchen können, sondern für Gott das Beste. Habe ich mich gestern noch mit der Esther am Telefon unterhalten, dass es ja manchmal gar nicht so einfach ist, ja, für Gott das Beste. Wir haben jetzt heute ohne Begleitung gesungen. Wir hätten jetzt ja versuchen können, allen, die potenziell begleiten können, Druck zu machen, dass irgendeiner hier noch aufläuft. Wir haben es nicht gemacht. Wir haben zwar die Info weitergegeben, haben gefragt, kann jemand einspringen, aber Druck gemacht haben wir nicht, weil ich denke, dass wir auch eine Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern haben, dass die nicht ausbrennen, ja, und dass man auch sieht, es gibt noch andere Bereiche. Und was heißt dann das Beste für unseren Herrn? Das ist eigentlich ein, hier ist es der neue Wagen. Bei uns, was heißt es? Ich glaube, es ist einfach eine Sache, ins Gebet zu gehen, zu fragen, Herr, was kann ich geben? Und was möchtest du von mir haben? In der Regel ist es ja so, dass wenn wir mit offenen Herzen vor Gott kommen, dass er uns dann auch die Hände füllt. Ja, was ich am Montag erlebt habe. Und was ich in unzähligen Predigten erlebt habe, dass Gott einem die Hände füllt, gerade dann, wenn man sagt, ich habe eigentlich nichts zu geben. Ich habe Bibelstunden erlebt, da bin ich losgefahren, habe mich beim Rausgehen oder kurz vor dem Rausgehen noch so richtig mit meiner Frau gefetzt. Dann hatte ich zum Glück eine etwas längere Autofahrt und auf der Autofahrt habe ich dann gebetet und gesagt, Herr, so wie ich jetzt hier rausgegangen bin, habe ich eigentlich überhaupt nichts zu sagen. Was will ich jetzt den Leuten hier denn eigentlich erzählen? So wie ich mich gerade benommen habe, so wie das gerade gelaufen ist. Aber es war auch keine Zeit, jetzt nochmal zurückzufahren, sich erst zu versöhnen und dann wieder los. Und wie oft habe ich erlebt, dass Gott einem dann die Hände füllt, wenn man einfach dasteht und zugibt und eingesteht, ich habe nichts. Das ist der Satz, ihr kennt das Lied, viele kennen das Lied jedenfalls, Stern, auf den ich schaue. Und da ist die letzte Zeile im Lied, nichts habe ich zu bringen, alles Herr, bist du. Und ich habe es so oft erlebt. Und dann füllt Gott uns die Hand und dann zeigt er uns auch, was das Beste ist. Hier war es der neue Wagen. Was ist es dann bei mir? Vielleicht dieses Eingeständnis, ich habe nichts zu bringen. Herr, wenn du mir jetzt nicht die Hände füllst, dann habe ich hier nichts zu sagen. Ja, ich kann das, was ich vorbereitet habe, natürlich runterrattern. Aber dass da geistlich irgendwie Frucht bei rauskommt, wird nicht passieren, wenn Gott es nicht in seine Hände nimmt und füllt. Was ist dein neuer Wagen? Den Herrn prüfen. Das sind die äußeren Umstände, ja? Was sagen die also? Wer ein bisschen Ahnung von Tieren hat, ich habe die mehr in der Theorie als in der Praxis, aber ich habe ja schon letzte Woche in Leofels die Bauern auch gehabt, habe die gefragt, wenn ich das mache, die Kälber sperre ich zu Hause in den Stall, die Kühe spanne ich vor den Wagen und der wird nicht gelenkt, nix. Ich lasse den einfach laufen. Wo laufen die Kühe hin? Ab nach Hause in den Stall, da wo ihre Kälber sind oder wo sie sie vermuten, wo sie sie zuletzt gehört haben. Ja, dumm waren die nicht, die Philister. Haben gesagt, also am Ende war das gar nicht der Gott Israels, der uns hier den ganzen Terror gemacht hat. Also machen wir es so, dass es eigentlich komplett unwahrscheinlich ist, dass die Kühe mit der Lade tatsächlich nach Israel laufen. Wenn sie es doch tun, dann wissen wir, dahinter steckt der Gott Israels. Schlau gemacht, oder? Und Gott lässt sich mal wieder darauf ein. Gott lässt sich nicht immer darauf ein. Aber ich glaube, wenn wir von Herzen wissen wollen, Herr, was ist dein Plan, dann lässt Gott sich manchmal auf Dinge ein, die würde ich nie empfehlen als Methode. Aber Gott lässt sich darauf ein, oft, nicht immer, ich kann es nicht versprechen. Weil wir haben keine Verheißung, dass Gott sich auf diese Weise prüfen lässt. Aber er hat es ganz, ganz oft getan in der Bibel und ihr könnt auch mal rumfragen, wie viele Christen schon erlebt haben, dass Gott ihnen auf eine ähnliche Art und Weise geholfen hat. Ich habe ja mal von der Missionarin erzählt, die sich bei uns vorgestellt hat an der Ausbildungsstätte, die immer wieder angesprochen worden ist, ich habe den Eindruck, du solltest in die Mission gehen. Von Leuten im Jugendkreis, aus der Familie, sogar vom Prediger, von allen möglichen Leuten. Irgendwann hat sie gesagt, mir reicht's, ich will nicht, ich wandere jetzt aus nach Amerika. Und dann schreibt sie, also irgendwo hat sie eine Adresse von einem völlig fremden Menschen her, der ihr helfen soll, der für sie bürgen soll wegen der Green Card. Und sie schreibt den an und er schreibt zurück, ja, das mache ich. Allerdings eine Sache muss ich dir sagen. Ich bin Christ und ich habe darüber gebetet. Und ich habe den Eindruck, du solltest nicht nach Amerika gehen, sondern in die Mission. Dann ist sie gegangen. Die war ja bockig wie Jona. Ich will nicht nach Ninive. Zum Glück, also ist kein Sturm gekommen, Flugzeug abgestürzt, vom Wal verschluckt oder so. Aber es geht einfach darum, dass wir fragen, Herr, was willst du? Und die Philister haben hier eine Variante gewählt. Die haben gesagt, eigentlich ist es komplett unwahrscheinlich, dass die Kuh den Weg geht. Aber wenn sie es doch tut, dann wissen wir, das war der Wille Gottes. Und es geht um unsere Herzenshaltung. Wollen wir es wirklich wissen? Dann werden wir und dann wird Gott, dann wird es einen Weg geben, wo wir zusammenkommen, wo Gott uns auf eine für uns verständliche Art und Weise klar macht, was er von uns will. Also ich würde nicht unbedingt diesen Weg hier empfehlen, aber manchmal wählt Gott oder lässt Gott sich auf unsere ungewöhnlichen Wege ein. Und dann lenkt Gott tatsächlich diese beiden Kühe. Ja, die brüllen wahrscheinlich als Zeichen, dass sie eigentlich nicht wollen, aber sie können gar nicht anders, sie müssen diesen Weg gehen. Ja, das sind Rindviecher. Uns gibt Gott oft die Möglichkeit, uns zu wehren und zu weigern. Aber die hier müssen diesen Weg gehen. Und die Lade Gottes kommt an ihren Platz. Und das ist ja mein Einstieg gewesen. Kennt ihr solche Situationen, wo man sich fragt, kann das Ganze überhaupt noch mal wieder gut werden? Wie soll das denn jetzt ausgehen? Wie soll denn das jetzt werden? Ja, wie soll das werden mit unserem Mitarbeitermangel im Augenblick? Wie soll das werden mit allem, was jetzt noch kommt? Wie sollen wir Gemeindeleben gestalten? Wie erreichen wir die Leute wieder, zu denen wir jetzt wochenlang kaum Kontakt hatten? Wie soll das alles werden? Und dann zu sagen, Herr, zeig du uns, was wir dazu beitragen können. Leite du uns. Wir sind keine Rindviecher, die gegen ihren Willen jetzt einfach irgendwo hingezerrt werden. Das macht Gott auch nicht, in der Regel nicht mit uns. Aber wenn wir ehrlich fragen, Herr, was willst du? Was ist dein Weg? Dann wird Gott uns auch den Weg zeigen und wird uns führen. Dann ist es wieder so, die Menschen von Bet-Schemesh, ich meine darüber, die armen Rindviecher, jetzt sind sie erst schon gegen ihren Willen darauf geführt, jetzt werden sie auch noch geschlachtet und geopfert. Und was mir jetzt eigentlich, das fällt mir jetzt erst auf, obwohl ich schon einmal drüber gepredigt habe und die ganze Vorbereitung, was ist denn das für ein Opfer, wenn ich nichts von meinem opfere? Das waren ja die Rindviecher der Philister und jetzt bringen die Leute von Bet-Schemesh sie als Opfer. Also da ist ja wohl was nicht ganz koscher. Fällt mir aber jetzt erst auf. Es wird in der Bibel nicht kommentiert, also lassen wir es auch mal so da stehen. Aber normalerweise ist es kein Opfer. Ja, also wenn ich dem Marco das Geld klaue und schmeiße das hinten in die Kollekte, dann ist das kein Opfer von mir. Ja, also. Okay, hier ist das Opfer ja auf eigenen Hufen dahin gelaufen, aber bin ich jetzt nur drüber gestolpert. Aber es ist schon, auch opfert Gott Dank und bezahlt dem Höchsten eure Gelübde. Das ist Psalm 50, da ist mein Konfirmationsspruch aus dem Psalm. Ich habe den Vers 15, rufe mich an in der Not. So will ich dich erretten und du wirst mich preisen. Und ein paar Verse davor steht dieses, opfere Gott Dank und bezahle dem Höchsten deine Gelübde. Das sind die Opfer, die Gott von uns haben möchte. Unsere Dankbarkeit. Und ich glaube schon, dass die Leute von Bet-Schemesh dankbar waren, dass Gott ihren Mist ausgebügelt hat, indem er die Lade wieder zurückgeschickt hat. Man überlegt euch das mal. Ihr seht auf einmal, da kommt ein Ochsenkarren an mit blöckenden Kühen, mit muhenden, also brüllenden Kühen. Und er läuft genau auf euch zu. Kein Kutscher, keiner, der den Wagen führt. Obendrauf die Bundeslade. Das führt nachher noch zu Problemen. Die hätten sie ja gar nicht sehen dürfen. Und Gott hat das ausgebügelt, was sie verbockt hatten. Muss man ja einfach mal so sagen. Nicht unbedingt sie persönlich, es waren ja ihre leitenden Leute gewesen, ihre Offiziere. Aber letztendlich sehen sie und sie opfern Gott Dank. Okay, 5 Fürsten der Philister. Sie alle haben das erlebt. Auch ihre Priester und Wahrsager haben das Ganze erlebt. Und das ist jetzt nochmal eine Aussage oder eine Beobachtung, die mich sehr, sehr nachdenklich macht. Was haben die alles erlebt? Sie haben erlebt, dass ihr Götze vor dem Gott Israels auf sein Gesicht fällt, niederfällt. Sie haben erlebt, dass diese Lade heilig ist, dass sie dagegen nichts tun können. Sie haben erlebt, dass der Gott Israels sein Heiligtum zurück nach Israel holt. Und sie ist eigentlich, und sie sind auch froh, dass es weg ist. Ja, sie geben sogar noch was mit an Gold. Sie haben das alles erlebt. Sie haben erlebt, dass da Heiligkeit dahinter ist. Aber sie bekehren sich nicht. Genau das ist übrigens mit den Wundern im Neuen Testament ganz ähnlich. Jesus weckt einen Toten auf. Und was passiert? Seine Jünger glaubten an ihn. Dann eine Handvoll anderer beschließt, der muss weg, den müssen wir umlegen. Der wird uns hier viel zu mächtig. Und die große Masse staunt. Je nach Übersetzung, sie entsetzten sich, sie erstaunten, aber sie ziehen keinerlei Konsequenzen. Auch das hat mich sehr, sehr nachdenklich gemacht. Es ist letztendlich immer noch die Frage, will ich kommen? Manche sagen, wenn ich Wunder sehen würde, wie im Neuen Testament, dann würde ich auch glauben. Oder wir denken auch manchmal, wenn Gott heute dieselben Wunder tun würde, wie sie Jesus getan hat auf dieser Erde, wie sie bei Elia und Elisa passiert sind im Alten Testament oder wie sie hier passiert sind, wenn solche unwahrscheinlichen Dinge passieren würden, dann würden doch die Leute anfangen zu glauben. Da kann ich nur sagen, guckt doch mal in die Bibel rein. Guckt euch doch mal die Sachen an. Was haben die hier erlebt? Und ich habe das erlebt, eine Frau, die aus dem Okkulten zum Glauben gekommen ist. Und die sagt mir irgendwann, ja, wenn ich doch mal was mit Gott erleben würde. Da habe ich gesagt, du spinnst. Ich begleite dich jetzt schon eine ganze Weile. Was du in der Zeit mit Gott erlebt hast, das ist mehr, als ich in 30 Jahren Christsein mit Gott erlebt habe. Und du willst mir erzählen, ja, wenn ich denn mal was mit Gott erleben würde. Wir haben da eine ganz komische Wahrnehmung. Und es geht letztendlich nicht darum, wie viel Wunder ich erlebt habe. Es geht darum, wie ich glauben will. Will ich mit Gott leben? Denn Gott sagt ganz klar, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so werde ich mich von euch finden lassen. Altes Testament. Oder Neues Testament, suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so werde ich aufgetan. Ganz klar, Jesus sagt, wenn ihr euch auf die Suche macht, dann werdet ihr mich auch finden. Und dann braucht es nicht unbedingt übernatürliche Wunder. Vielleicht. Ich sage ja nicht, dass Gott das nicht tut. Ich habe durchaus erlebt, dass ich für Dinge gebetet habe und Gott hat gehandelt. Manchmal weiß ich nicht mal, wie das funktioniert hat, aber es hat funktioniert. Aber das ist nicht die Ursache meines Glaubens. Das hat den sicher gestärkt, das hat gut getan. Aber es ist nicht die Basis, auf der mein Glaube ruht. Und Zeuge ist der große Stein. Was haben wir für Zeugen gehabt? Wir haben Menschen gehabt, die uns sagen, aber manchmal ist auch ein äußeres Zeichen durchaus eine Hilfe. Ich sehe es immer mit gespaltenen Gefühlen, wenn ich so in Griechenland zum Beispiel in einen orthodoxen Haushalt komme und fast das Erste, was man sieht, ist der Hausaltar. So ein Ort, meistens mit Marienbild oder anderen Heiligen und so weiter, vor dem die Leute dann beten. Warum sehe ich das mit gespaltenen Gefühlen? Weil ich weiß, dass oft in diesen Kulturen die Leute das Ding dafür heilig halten. Und das ist es nicht. Ja? Auch dieses Kreuz hier. Das Kreuz an sich ist nicht heilig. Das ist Holz. Aber das, worauf es hindeutet, ist heilig. Und ich denke, es ist wichtig manchmal, dass wir Symbole haben. Dass wir Dinge haben, die uns helfen, uns zu erinnern an das, was unseren Glauben ausmacht. Und deshalb bin ich durchaus dafür, dass hier dieses Kreuz hängt. Aber ich könnte mir sogar vorstellen, dass es mir helfen könnte, wenn ich wirklich Probleme habe zu beten, ins Gebet zu kommen, dass ich mich davor setze, damit ich das ein Stück weit vor Augen habe. Und trotzdem wäre dann nicht das, ja, also kennt ihr Don Camillo und Peppone? Ja, der redet ja immer mit diesem Kruzifix. Und dann gibt es also eine Folge, da wird er in eine andere Kirche versetzt. Und das Kruzifix, da antwortet ihm nicht. Da klaut er seins aus seiner alten Kirche und schafft das rauf in seine neue, weil ihm das immer antwortet. Und das ist genau der Irrtum. Es ist Jesus, mit dem wir reden, nicht das Stück Holz hier vorne. Und das ist auch wieder die Grenze jeden Symbols. Das Symbol weist mich hin auf Jesus. Aber das Symbol selber ist nicht heilig. Und das eben auseinander. Aber solche Zeugen, solche Symbole wie dieser große Stein hier, ja, das sind, sowas brauchen wir manchmal. Denn wir Menschen sind eben nun mal Sinneswesen. Und manchmal hilft es uns. Und wenn wir jetzt in der Bibelstunde wären, und die Zeit nicht schon so weit fortgeschritten, dann würde ich jetzt mal eine Runde eröffnen und würde sagen, lasst uns mal austauschen. Der eine sagt, wenn ich im Garten arbeite und sehe, wie die Dinge wachsen, dann fange ich an, den Schöpfer zu loben. Das ist einfach was, was mich dahin bringt. Ein anderer sagt, wenn ich in einer Kathedrale sitze, diese Räume, die so extra bewusst dafür gestaltet sind, in die Anbetung zu führen, dann geht mir das Herz auf, dann fange ich an zu beten. Der Nächste sagt vielleicht, wenn ich so ein Kreuz sehe. Der Nächste sagt, wenn ich Anbetungslieder singe. Das ist übrigens auch mal unter anderem meine Schiene. Also jeder hat wahrscheinlich zwei oder drei, aber das ist eine von meinen, die mir helfen, bewusst in die Gegenwart Gottes zu kommen. Das ist nicht der einzige Weg. Es gibt genug Leute, denen diese Lieder überhaupt nicht helfen. Können Leute wie wir nicht verstehen, oder? Aber es gibt's, die haben andere Zugänge. Und deswegen ist wichtig, dass jeder für sich einen Zugang findet. Wir können uns gerne darüber unterhalten, wenn du da was suchst. Ich helfe gerne bei der Suche. Denn ich weiß, das, was mir hilft, muss nicht jedem helfen.